Hallo zusammen, herzlich willkommen zur heutigen Infosendung. Mein Name ist Edna, ich mache heute Info mit euch und
Alexi, hallo.
Und was sind die Themen heute?
Heute geht es um den Antifa-Ostprozess, dann einen Beitrag über die Zapatistas und über den Iran.
Genau, und wir haben auch noch ein Interview, und zwar mit zu Polen und zu den vielen zur Repression, die Abtreibung, also oder die AbtreibungsgegnerInnen, was sie dort alles machen, und die AktivistInnen, die halt für dieses Recht kämpfen, also mit AktivistInnen, und das im Rahmen vom Countdown zum feministischen Streik am 14. Juni.
Okay, wir fangen mit dem Antifa-Ostprozess an. In den letzten 21 Monaten wurden Angehörige und solidarische BeobachterInnen Zeuginnen eines Prozesses, der nichts anderes als eine Bankrotterklärung des vermeintlichen deutschen Rechtsstaates für all jene ist, die zuvor gutgläubig ihr Vertrauen in diesen setzten. Nun soll ein zermürbender, langatmiger Prozess zu Ende gehen, der einschneidende Folgen für das Leben der Beschuldigten, ihrer Angehörigen sowie vieler weiterer AntifaschistInnen haben wird. Dass das Antifa-Ostverfahren von der Bundesanwaltschaft mit der Begründung evokiert wurde, dass sich die Meinungsfreiheit rechtsradikaler und angehenden Rechtsterroristen wie Leon Ringel besteht, ist ein Beweis nicht nur für die Fragwürdigkeit der Bundesanwaltschaft und Soko Links, sondern erst recht für die Notwendigkeit antifaschistischer Selbstorganisierung. Die Gleichsetzung von links und rechts, wie zum Beispiel mit dem sogenannten Hufeisenmodell, stellt eine große Gefahr dar, weil diese Gleichsetzung auf keinen Fall die Demokratie verteidigt, sondern den Kampf für eine solidarische Gesellschaft ohne Diskriminierung und das Recht auf Verteidigung gegen menschenhassende Ideologien und Gruppierungen mit denselben Ideologien und Gruppierungen gleichstellt. Vor allem stellt es Personen, die mit ihren materiellen Bedingungen unzufrieden sind und leiden, vor einer gefährlichen Entscheidung, weil es das Solidarische kriminalisiert und das Gefährliche relativiert. Durch das Hochfahren von Phrasen und Symbolik gelang es, sich selbst und die Welt zu überzeugen. Man habe entnazifiziert und aufgearbeitet, ohne dass man je einen ernsthaften Preis gezahlt hätte. Dies gilt für den deutschen Umgang mit den Verbrechen im Nationalsozialismus, aber auch mit Blick auf die jüngere deutsche Geschichte. Während verbal Bestürzung und Verurteilung formuliert werden, passiert in der Konsequenz genau gar nichts, um eine Wiederholung zu verhindern. Schauen wir uns also die Kontinuitäten an, die dies für die deutsche Justiz bedeutet. 99% der Prozesse gegen NazitäterInnen der NS-Zeit haben nie stattgefunden. Bis in die 1980er Jahre war die deutsche Justiz mit Nazis durchsetzt. Natürlich ist das außerhalb Deutschlands auch der Fall, mit den vielen sogenannten Stay-Behind-Networks, welche faschistische Guerillas an Orten aufsetzen, in denen revolutionäre Arbeit dem Finanzkapital der verschiedenen imperialistischen Länder eine Bedrohung darstellten. Im Vergleich, Und unter anderem mit Hilfe dieser antikommunistischen Stay-Behind-Networks wurde der Kommunismus und jegliche andere revolutionäre und progressive Bewegung stark unterdrückt, sowohl ideologisch als auch militärisch. Auf der Suche nach Beweisen für die Angriffe auf Faschisten verwendete das LKA Maßnahmen wie akustische Innenraumüberwachung, die bei Ermittlungen zu Straftaten mit besonderem öffentlichen Interesse, wie etwa einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung, zum Einsatz kommen. Der Chef der Soko Links, eine Sonderkommission gegen sogenannten Linksextremismus, Dirk Münster, erklärte bereits kurz nach Linas Verhaftung, man habe es mit Taten an der Schwelle zum Terrorismus zu tun und stellte damit schon lange von Anklageerhebung und dem Prozess klar, worum es geht. Die Legitimation für die eigene Behörde, denn wo es quasi Terrorismus gibt, müsse durchgegriffen werden. Außerdem wird die Bedeutung des Begriffes Terror verwischt und verharmlost. Zum Vergleich: Faschisten, die seit Jahren Waffen horten, nach willkürlichen Merkmalen Menschen ermorden oder auf der Straße den Hass auf Menschen anderer Hautfarbe, Religion, Andersdenkende oder aufgrund von Geschlecht oder Sexualität organisieren, werden regelmäßig als Einzeltäter bezeichnet. Es wird sich alle Mühe gemacht, einen Teufel an die Wand zu malen, während beim nächsten Waffenfund bei Polizisten oder Soldaten beschwichtigt und eher selten eine besondere Bedeutung bei politisch rechten Straftaten festgestellt wird. Anlässlich der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Prozess fanden in den vergangenen Tagen bundesweit Aktionen gegen die zunehmende Kriminalisierung von AntifaschistInnen statt. Das Mobilisierungspotenzial war immens. Jedoch wurden besonders in Leipzig Versammlungen immer wieder schikaniert und angegriffen. Die Polizei zeigte, für Grundrechte ist hier kein Platz. Neben entschlossenen AntifaschistInnen befanden sich in dem Kessel auch unbeteiligte AnwohnerInnen und sogar eine beachtliche Menge an Minderjährigen. Niemand von ihnen hatte Zugang zu Sanitäranlagen, und allen von ihnen wurde schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Beim Lesen des eigentlich nicht eigenständigen Tatbestands fallen einem allerdings doch gewisse Diskrepanzen zur Situation vor Ort auf. Essen und Trinken konnte den Beteiligten nur durch solidarische Demo-SanitäterInnen gestellt werden. Abgesehen vom Hunger, Durst und Harndrang dürften jedoch die Psychospielchen der Polizei die Demonstrierenden am stärksten zermürbt haben. Die mehrere Betroffene berichten, setzten sich die Einsatzkräfte aus Bayern und Nordrhein-Westfalen alle halbe Stunde ihre Helme auf und rückten ein paar Schritte näher, nur um kurz danach wieder entspannt auszusehen. Das Ganze wiederholte sich fortlaufend, eben 11 Stunden lang. So etwas wie zur Ruhe kommen wurde damit quasi unmöglich. Stattdessen gab es Wut- und Panikattacken im Kessel. Gegen 2 Uhr nachts wurde der Kessel dann tatsächlich Stück für Stück aufgelöst. Folgendes ist ein Abschnitt von einem Text, der von Personen geschrieben wurde, die selbst im Kessel am 3. Juni waren. Wir rufen alle Menschen aus dem Kessel dazu auf: Bleibt bei eurer Haltung. Zieht Kraft aus dem gemeinsamen Widerstand, wehrt euch gegen solche staatlichen Maßnahmen und bleibt auf den Straßen. Seid euch bewusst, dass eine kämpferische Haltung uns gegenseitig mit Zuversichtlichkeit, Kraft und Zusammenhalt füllen kann. Redet mit euren FreundInnen, egal ob sie im Kessel waren oder nicht. Fragt sie, wie es ihnen geht, denn sie kriegen uns nicht von der Straße. Da können sie uns noch so lange einkesseln. Lasst uns stolz darauf sein, dass trotz unzähligen Wasserwerfen, trotz Räumpanzern und 11 Stunden Kessel bis nachts um 5 Uhr revolutionäre Lieder auf den Straßen Leipzigs zu hören waren. Lasst uns jetzt aufeinander aufpassen und weiter solidarisch miteinander, Seite an Seite, für die befreite und antifaschistische Gesellschaft kämpfen. Ciao. Ciao.
Guten Abend Zuhörern. Am Mikrofon ist Zahir von Radio Pars. Seit 44 Jahren kämpfen die Menschen im Iran mit dem Mollah-Regime, einem faschistischen, fanatischen, mittelalterischen, frauenfeindlichen Regime. Die Menschen kämpfen mit Leib und Leben. Sie wurden in den ersten 10 Jahren immer vom Mollah-Regime verhaftet, gefoltert, vergewaltigt und hingerichtet. Im Iran im Jahr 1989 wurden alle mehr als 5000 politischen Gefangenen innerhalb von 2 Monaten ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Trotz brutaler Unterdrückung kämpften die Menschen immer für Freiheit und Demokratie und es kam zu zeitweiligen großen Aufständen und beispielsweise wurden im Herbst 2019 über 1500 Menschen auf der Straße erschossen während 48 Stunden. Der jüngste Aufstand trägt den Namen Women Life Freedom, Frauenlebensfreiheit, und ist seit 8 Monaten auf dem Vormarsch. Über 700 haben durch Schrotflinten ihre Augenlichter verloren. Über 8000 wurden verhaftet und täglich werden Menschen hingerichtet. Nein zur Hinrichtung. Stopp. Hinrichtungen im Iran. Die Repressions- und Tötungsmaschinerie der Islamischen Republik Iran hat in diesen Tagen ein extremes Ausmaß erreicht. Allein zwischen dem 8. und 19. Mai wurden 57 Gefangene unter verschiedenen Anschuldigungen hingerichtet. Hierbei handelt es sich nur um die offizielle Zahl. Unter den Hingerichteten sind besonders politische Gefangene von unterdrückten Minderheiten, Balochistan, Araber und Kurden. Um insbesondere das unterdrückte Volk von Balochistan-Region im Süden von Iran zu unterdrücken, jene, die durch ihren inhaltenden Protest jeden Freitag die Fortsetzung des Volksaufstandes mit ermöglichen, hat die Islamische Republik ihre die Hinrichtungen am Galgen verstärkt. Neben den vollstreckten Todesurteilen der letzten Tage befinden sich Dutzende weitere Personen in den Todeszellen und warten auf ihre Hinrichtungen. Seit Beginn seiner Herrschaft hat sich das islamische Regime durch blutige Unterdrückung an den Macht geklammert. Aber diese Welle an Hinrichtungen soll den wachsenden Trend des Kampfes der Frauen gegen den obligatorischen Hijab verhindern, um den Kampf der Lehrerinnen und Rednerinnen zu verhindern, um die Fortsetzung des Kampfes der Arbeiterinnen zu verhindern, um den Kampf der Mütter und der Familien der Gefangenen zu verhindern und mit anderen Worten, um die Fortsetzung des Aufstandes nach der Ermordung von Gina Mahsa Amini zu verhindern. Parallel zu diesen Hinrichtungen hat das islamische Regime auch landesweite chemische Angriffe auf Mädchenschulen durchgeführt, um sie für ihre tragende Rolle bei den feministischen Aufständen zu bestrafen. Aber in der gegenwärtigen Situation, die durch die revolutionären Kämpfe entstanden ist, erfolgen diese Hinrichtungen nicht aus einer Position der Stärke, sondern aus einer Position der Schwäche, da das Regime durch das Ausmaß der Kämpfe und deren Fortsetzung erschüttert wird. Die Islamische Republik befindet sich in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise. Das Regime kämpft hart, indem es die Menschen unterdrückt, insbesondere diejenigen aus unterdrückten Nationalitäten wie Balochistan und Kurdistan, die eine wichtige Rolle im revolutionären Aufstand gespielt haben, um aus dieser Krise herauszukommen. Diese Hinrichtungen und die hohen Sicherheitsvorkehrungen des islamischen Regimes zielen darauf, eine Atmosphäre der Unterdrückung zu schaffen. Diese Tötungsmaschinerie ist ein Hochhorn für die verzweifelten Demonstranten, Menschenmassen, die sich in den letzten 8 Monaten einem bis an die Zähne bewaffneten Regime widersetzt haben. Die Menschen auf den Straßen haben die Handlungen dieses Regimes noch offensichtlicher entrannt. Während diese Hinrichtungswelle weltweit mit Bestürzen wahrgenommen wird, ernennt der Menschenrechtsrat der Vereinigten Nationen 2023 den Vertreter der Islamischen Republik, Ali Bahraini, zum Vorsitzenden. Dies ist ein Skandal und eine klare Beleidigung für die Menschen, deren Menschenrechte von diesem Regime seit 44 Jahren verletzt werden. Die einzige Möglichkeit, den Galgen der Islamischen Republik zu überwinden, besteht darin, den Kampf auf breiter Basis beharrlich und zielstrebig fortzusetzen. Während die westlichen Regierungen trotz vehementer Solidaritätserklärungen mit den Protestierenden im Stil diesem iranischen Terrorregime helfen, an der Macht zu bleiben, brauchen die Menschen im Iran eine Unterstützung der Menschen aller Länder. Sie brauchen Unterstützung, um diese grausame Hinrichtungen zu stoppen, die Gerechtigkeit und freiheitslebenden Menschen, die Respekt vor dem Leben haben und jene, die gegen ein barbarisches Regime kämpfen, sollten ihre Stimme erheben und gegen diese Hinrichtungen und die Menschenrechtsverletzung im Iran protestieren. Protestieren Sie auf jede erdenkliche Weise, um das Leben der Menschen zu treffen, die nur für ihre Grundrechte kämpfen. Frauenorganisation 8. März. Am 4. Juni 2023, Mariam Arvin, eine 28-jährige promovierte Juristin, geriet in einen verbalen Konflikt mit dem Richter, weil sie einen Teenager verteidigte, der zur Hinrichtung verurteilt worden war. Danach wurde sie verhaftet und wenige Tage nach ihrer Freilassung als Gefängnis wurde gestorben. Nach ihrer Freilassung sagte der Richter zu ihr: Du arme Mensch, du weißt es selbst nicht, was mit dir passierte. Ihre Familie glaubt, dass sie im Gefängnis vergiftet wurde. Mansoure Sagwand, ein der Ehrenmitglied der Polizei von Khorramabad, starb verdächtigt an einem Herzstillstand. Nur wenige Tage nachdem sie die Zusammenarbeit mit dieser Institution eingestellt und dies auf ihrem Instagram-Account angekündigt hatte. Dass 35 Absolventen der Universität ihren Abschluss feierten und Mullah-Agenten dort angriffen und sofort alle zu 99 Peitschenhieben verurteilen und sie auspeitschten, das passierte am Freitag. Journalisten erhoben die Reporterin Niloufar Hamidi, die von der Zeitung Shaq musste am Dienstag zu einem Prozess vor einem Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran erscheinen. Die 30-jährige alte Journalistin war vor mehr als 8 Monaten zu Beginn der Proteste gegen die Führung der Islamischen Republik festgenommen worden. Erst am Montag hatte der Prozess gegen die Journalistin Elahe Mohammadi von der Zeitung Hamihan begonnen. Die beiden Frauen waren im vergangenen Herbst unter den ersten, die über den Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini berichteten. Schönen Abend und ich wünsche Ihnen alles Gute.
kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lurabus. Kennst du das Bild? Die Straße voll kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lurabus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzuschaffen mit eingebautem Studio. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt zu teilen.
Erklärung aus Mexiko und der Welt zur Aggression gegen die Gemeinde Moises Gandhi. Stoppt den Krieg gegen die Pueblos Zapatistas. An die Bevölkerung Mexikos und der Welt. An die Menschen, Kollektive und Pueblos, die das Leben verteidigen. An alle, die angesichts eines mexikanischen Südostens, der in Flammen steht, die Dringlichkeit zu handeln verspüren. Am heutigen Tag, in diesem Moment, ist Mexiko am Limit. An einem Limit, das immer weit entfernt scheint, bis eine Kugel von oben die Wut des Mexikos von unten entfacht. Der zapatistische Compañero Jorge López Santis wurde bei einem paramilitärischen Angriff der regionalen Organisation der Kaffeebauern von Ocosinco, ORCAO, lebensgefährlich verletzt. Eine Organisation, die seit längerem die zapatistischen Gemeinden bedroht und angreift. Angesichts der Paramilitärs, der Auftragsmörder der verschiedenen Kartelle, der Selbstverteidigungsgruppen und der aktiven oder passiven Komplizenschaft der Regierungen von Rutilio Escandón Cadenas und Andrés Manuel López Obrador steht Chiapas an der Schwelle zum Bürgerkrieg. Die zapatistische Befreiungsarmee EZLN, die den Frieden aufrechterhalten und in ihrem Territorium ihren Autonomieprozess vorangetrieben hat und stets bemüht war, gewalttätige Auseinandersetzungen mit Paramilitärs und mit anderen Kräften des mexikanischen Staates zu vermeiden, wird kontinuierlich bedroht, angegriffen und provoziert. Seit Ende des 20. Jahrhunderts hat die EZLN bis heute ihren politischen Kampf mit zivilen und friedlichen Mitteln geführt, obwohl ihre Gemeinden und mit Schusswaffen angegriffen